Ja, bevor ich starte, ich bin eben schon oder vorhin schon gefragt worden, was denn der Löwe hier vorne bei mir drauf soll. Also es ist kein Löwe, das ist Albert Einstein. Bekannt E gleich M, brauchst du es ein bisschen dichter, E gleich MC Quadrat, wenn man das gelesen hat, war spontan die Entscheidung, naja, er hat uns halt ein ganzes Stück gelehrt, was hat das mit der Energie auf sich? Liebe ohne Gegenleistung, das ist eine viel größere Energie, um die es geht. Und dazu frage ich nicht Albert Einstein. Da gucke ich an einer ganz anderen Stelle nach. Aber im Ernst, wir sind es gewohnt, Menschen sozusagen zu klassifizieren, sie einzuordnen, sie zu sortieren. Alter, Wohnort, Geschlecht, Rasse, Körpergröße, Augenfarbe, von mir Schuhgröße und was wir noch alles für Dinge haben, wo wir sagen, ja, all das macht und vielleicht auch nach Sympathie und Antipathie. Also, und je mehr Kriterien wir aufführen, desto größer wird diese ganze Vielfalt und vielleicht auch umso kleiner wird dann die Übereinstimmung, wo wir sagen, das passt oder die gehören zusammen. Also wenn man das jetzt so diese klassischen Aufteilung machen würde, stellt euch mal alle der Reihenfolge, also der Körpergröße, des Alters und so weiter, kriegt man Gemeinde in Bewegung, weiß ich. Aber all das ist nicht der Punkt, sondern für Menschen, die ernsthaft mit Jesus leben wollen, es heißt Christen im biblischen Sprachgebrauch, nicht im, soll ich sagen, landläufigen oder so wie es eben halt gesellschaftlich verstanden wird oft, da gibt es andere Kriterien für die eine Gemeinsamkeit und das ist eben halt Liebe. Das hat uns Jesus sozusagen ins Stammbuch geschrieben. Liebe ohne Gegenleistung. Wir haben eben schon gehört, es gibt eine Bergpredigt in Matthäus 5, 6 und 7. Es gibt das Pendant sozusagen dazu bei Lukas, die Feldrede. Wiewohl man da überlegt, ob das nicht auch ganz ähnlich gewesen sein könnte. Spannend wird, wenn man sich die Mühe macht, einmal die Verse vorwegzulesen. Und das gehört für mich immer unbedingt mit dazu. Und dann merkt man nämlich mit einmal, das ist ein wahnsinniger Kontrast, ein Gegensatz. Auf der einen Seite preist Jesus die Leute glücklich, also freuen dürfen sich alle, die, und dann geht das los, die ein Leben mit Einschränkungen führen, die Hunger haben, die weinen, die Hass erleben, die Ausschluss erleben, die Verachtung erfahren, über die schlecht geredet wird. Man merkt so, die nimmt er alle mit. Die lädt er alle ein, sagt, ihr seid eigentlich Randsiedler, ihr fühlt euch unterdrückt und, euch geht's nicht gut. Und auf der anderen Seite, direkt davor, kommt ein ganz deutliches Wehe. Und zwar, da hat er die anderen im Blick, die scheinbar alles haben, die Reichen, die Satten, die Lachenden, die Umschmeichelten, alle anderen. Also auch zwei Kategorien. So ganz platt. Und jetzt geht es weiter und zwar errichtet sich an die, und jetzt ist die Frage, ob ihr dazugehört, ich sage euch gleich warum, die ihm wirklich zuhören wollen. Und Jesus zuzuhören ist immer gefährlich, weil Jesus nämlich mehr erwartet als nur die Ohren, die da nicht auf Durchzug geschaltet sind, sondern Jesus erwartet, dass da etwas zu Herzen geht und Hand und Fuß bekommt. Also nicht mehr Theorie, ihr geht heute klüger raus, als ihr reingekommen seid. Pustekuchen. Die Frage ist, was macht ihr damit? Nächsten Sonntag neues Glück, neues Thema? Nee, eine ganze Woche zum Üben. Das wäre jetzt richtig bei diesem Thema. Also, wir gucken einmal hinein, was Jesus damals den Leuten gesagt hat und uns sozusagen auch mit ins Stammbuch hineinschreibt. Also euch aber, die ihr mir wirklich, wir tun das nochmal, wirklich zuhört, nicht mir Christian Pasch, sondern Jesus, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch fluchen oder Böses tun. Und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet? Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid oder werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich muss da doch noch was reinschieben. Das ist mir eben gerade beim Lesen so passiert. Mit dem Mantel. Gestern auf einer Beerdigung, man hängt seinen Mantel auf und wenn man dann hinterher wieder gehen will, holt man seinen Mantel wieder. Ich gehe nicht davon aus, dass mir jemand den Mantel geklaut hat. Nur jemand hat scheinbar den Mantel verwechselt. Also das Hemd habe ich behalten, weil ich nicht wusste, wer der Adressat war. Aber so zum Schmunzeln, da wird mit einmal so ein Text unwahrscheinlich lebendig für einen selber. Also, was fangen wir mit diesen ganzen Gegensätzen an? Und eigentlich prickelt es mich, euch zu fragen, habt ihr das schon mal alles so praktizieren können? Ja, ich sehe zum Teil skeptische, erstaunte Gesichter, so, das ist ganz schön krass. No? Es ist viel von Klimawandel die Rede. Wir erleben einen Klimawandel und damit meine ich jetzt nicht das, was so um uns herum passiert, wo wir uns ganz viel Sorgen machen um Natur, unsere Lebenswelt, den Lebensraum, sondern einen Klimawandel hin zur Respektlosigkeit. Der Umgang miteinander. Menschen werden verächtlich gemacht, herabgesetzt, entwürdigt, wie der letzte Dreck behandelt, 100.000-fach im Internet. Das lässt sich ganz einfach regeln. Kein Respekt vor nichts und niemand. Auf die Verwahrlosung der Sprache folgt die brutale Gewalt. Und keine Autorität ist davor sicher. Kein Schiedsrichter, keine Lehrerin, kein Regierungspräsident und. Das lässt sich fortsetzen. Was erwartet denn Jesus von seinen Leuten? Du hast schon ganz toll vorgelegt sozusagen mit ja, Liebe ohne Gegenleistung. Ein Gedanke, was ich immer wieder erlebe, ich schenke dir etwas beim Geburtstag, Sabine, und wenn du dann zu meinem Geburtstag kommst, ist doch völlig klar, ich kriege auch wieder irgendetwas zurück. Das ist auch so selbstverständlich, das macht man so. Also, oder auf einen Besuch zu kommen, ohne ein Geschenk dabei zu haben, irgendetwas. Aber warum? Warum erwarten wir das eigentlich so selbstverständlich? Liebe ohne Gegenleistung. Also, was erwartet Jesus von uns? Wie können wir mit unseren Möglichkeiten in unserem Umfeld Zeichen einer solchen Liebe ohne Gegenleistung setzen? Und ich habe vielleicht ungewöhnliche Stichworte dazu. Unerwartet. Es ist eine wahnsinnige Spannung, ein krasser Gegensatz und Kontrast, den Jesus hier beschreibt. In dem wir uns befinden, wie werden Menschen von Menschen behandelt? Wie reagieren sie normalerweise darauf? Und wie sollen wir darauf reagieren? Ich habe einmal drauf gedrückt. Nein, Karin, hilf mir bitte. Da merkt man wieder. Ja, danke, bis dahin, super. Es ist toll, Leute, in der Technik, es ist immer gut, euch da sitzen zu haben. Also, das waren alles Dinge, die Jesus hier genannt hat. Die erleben Feindschaft, Hass, den Fluch oder schlechte Worte, üble Nachrede, Beleidigung, Bedrohung, Verletzung, Diebstahl. So, und dann? Clemens von Alexandrien. Das sagt euch bestimmt ganz viel, hat ungefähr 150 nach Christus gelebt, also noch relativ dicht dran, dichter als wir. Von dem stand Folgendes: Das Gebot, dass man seine Feinde lieben soll, bedeutet nicht, dass man das Böse lieben soll oder Gottlosigkeit oder Ehebruch oder Diebstahl, sondern den Dieb und den Gottlosen und den Ehebrecher als solchen trotzdem lieben soll, und zwar nicht insofern er sündigt und durch ein irgendwie beschaffenes Tun den Namen Mensch entwürdigt, sondern insofern, als er Mensch und Geschöpf Gottes ist. Ihr könnt es bündeln, Gott liebt den Sünder, aber die Sünde hasst er. Also den Menschen als Person, jeden Einzelnen, liebt Gott, ja. Aber er sagt nicht, es ist alles okay, was du machst. Und das ist eine schwierige Lektion. Die jüdischen Lehrer damals, die erlaubten, also zur Zeit Jesu, den Hass gegen die Feinde. Dass du selbst Feinde darfst du hassen. Ganz klar, dein Volksgenossen nicht, dein Bruder, deine Schwester. Oder Thema Segnen. Wie segnet man denn? Durch lautes Wünschen des Segens Gottes, durch Fürbitte, indem man ihm etwas Gutes wünschte. Oder dieses Beleidigen, persönlicher Schimpf, Ehrabschneiderei, meist öffentliches Bedrohen und Beschimpfen. Ich will jetzt nicht sagen, verfolgt man eine Bundestagsdebatte oder so, aber manchmal geht es bei solchen Dingen auch heiß her. Der Anfang eigentlich von Verfolgung steckt hier im Hintergrund. Oder der Geschlagene verzichtet, wenn er Jesus folgt, nicht nur auf Vergeltung oder Rache, sondern er eröffnet dem anderen die Gelegenheit zu einer weiteren Verletzung. Er hält auch die andere Wange hin. Eigentlich mit dem Gedanken nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern dass der andere merkt, ups, ich bin zu weit gegangen. Eigentlich soll das zum Einhalten ja dienen. Und wenn nicht, dann hast du zweimal einen abbekommen. Zweimal eine gefangen. Oder dieses Obergewand, was von dem hier die Rede ist. Luther übersetzt das etwas ungenau, Mantel. Das heißt, das war eigentlich unpfändbar. Das heißt, es durfte nicht weggegeben werden, beziehungsweise es musste zum Abend wieder zurückgegeben werden als notwendigen Schutz gegen die Kälte. Jesus geht also sozusagen auf die Sozialgesetze des Alten Testamentes ein. All das ist im Hintergrund. Also, was tun? Der ist echt zu schnell. Aber okay, lassen wir stehen. Reaktion, wie reagieren wir darauf? Einfach das zu tun, was alle machen. Wie du mir, so ich dir. Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus. Pass auf, oder Rache ist süß, oder Blutwurst, oder was auch immer. Oder ganz anders. Einstecken können. Einstecken können, das kenne ich von Boxern. Ein guter Boxer, der muss einstecken können, wenn der einen abbekommt. Aber das meint Jesus, glaube ich, nicht. Wer steckt in der Schule, der Uni, im Betrieb, in der Familie, in der Öffentlichkeit ein? Und das genügt ja nicht mal. Jesus möchte, dass mehr passiert. Ein bewusstes, liebevolles Leiden und Dulden. Also eben nicht dieses Echo-Prinzip. Nein, nicht vorgesehen. Liebe heißt, das Besondere, das Unerwartete zu tun, womit der andere überhaupt nicht rechnet. Die Liebe zum Feind ist eben nicht nur ein Gefühl. Ich glaube, da kann man lange drauf warten. Wenn mir da jemand was getan hat, dass er sagt, oh, ich habe dich unwahrscheinlich lieb. Komm mit nach Hause, ich koche dir Mittagessen oder ich lade dich ein auf eine Tasse Tee. Schwierig. Es ist auch nicht nur eine positive Einstellung, die wir uns irgendwie erarbeiten müssen, sondern es ist wirklich etwas, wo der andere in Erstaunen versetzt wird. Eigentlich eher den Kopf einzieht, weil er damit rechnet, ich hole schon mal aus. Und ich hole Liebe raus. Und ich hole nicht aus. Also, ganz anders. Jesus fordert uns zu einer Haltung heraus. Eine Haltung, die eben anders ist. Nicht eine, automatische Reaktion. Tut das Unübliche und ich wage zu behaupten, und ihr werdet ganz überraschende Erfolge erzielen oder Reaktionen dort wieder erzielen. Wagt das Unmögliche. Seht doch nur das hässliche Elend des Hasserfüllten. Erkennt den gekränkten Menschen hinter seinen Beleidigungen. Er ahnt den liebenswerten Kern jenseits der Feindschaft. Wagt das Unmögliche. Da steht nirgendwo, dass es leicht ist. Und dass es nicht doch dazu führt, dass wir irgendwelche Repressalien erfahren. Nein. Aber das Spannende ist eben halt hier, dass, ich glaube, das hatte ich da auch noch mit drin, genau, dass hier vier Imperative stehen, dass Jesus dem das vierfach gegenüberstellt. Liebt, tut Gutes, segnet, betet für die Leute. Es ist also etwas Aktives, aber nur ganz anders. Ganz anders, als man es erwartet. Liebe ohne Gegenleistung bedeutet, meine Kraft, meine Kreativität nicht für die normalen Reaktionen einzusetzen, sondern umzudenken zum Wohl des anderen. Und was braucht vielleicht mein Gegenüber? Ob das gelingt, ist das Risiko. Aber ich glaube, damit lässt sich gesellschaftlich mehr bewirken, als mit in diesen Kreislauf reinzugeraten. Liebe ohne Gegenleistung. Ob es was auslöst? Ein zweiter Gedanke, auch ganz einfach, anders, unerwartet, anders. Wir kennen diesen Ausspruch, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Hier wird eigentlich aus Angst heraus reagiert. Ich möchte nicht, dass du mir schadest, also um Himmels Willen, ich tu dir auch nichts, wenn du mir nichts tust. Aber diese Maxime, die vertritt Jesus nicht, sondern hier ist eigentlich die genaue Umkehrung da. Die sogenannte goldene Regel finden wir in Matthäus 7,12 auch. Also mein Leben wird nicht in erster Linie von dem bestimmt, was mir widerfährt, sondern von dem, was ja, ich, wie ich anderen begegne. Man könnte sagen, dieses, was wünschst du dir, wie jemand dir begegnet? Also, konkret, wünschst du, besucht zu werden, dann mach einen Besuch. Das ist ganz einfach. So, kranke, einsame, alte, untröstliche, wünschst du, jemand gebe dir 20 Euro, dann gib doch mal 20 Euro. Wäre im Sinne unseres Kassierers auch durchaus eine Option, ne? Dürfte auch noch was dranhängen, weiß ich. Oder wünschst du, geehrt zu werden, dann ehre andere. Ihr merkt, also nicht ich setze mich, lehne mich zurück und warte, ihr müsst doch mal was machen, sondern ich werde aktiv. Also es ist charakteristisch, dass Jesus nicht vom Fühlen redet. Der sagt nicht, fühlt euch mal den Puls und wenn die jetzt danach ist, dann könntest du ja mal darüber eventuell nachdenken, sondern Jesus spricht nicht vom Gesinntsein, sondern Jesus redet vom Tun. Und das ist das Entscheidende. Passiert etwas oder eben nicht. Und wie schnell sind wir bei unseren Erwartungen, bei unseren Forderungen, wir, ihr müsst, der muss, die müssten doch mal. Wir haben das kürzlich auch so als ein Beispiel erlebt. Simone ist im Krankenhaus. Warum sind die Ältesten und der Pastor noch nicht da gewesen? Ist jetzt nicht von ihr gekommen, sondern aus anderer Richtung. Ja, das Schöne war, wir wussten gar nicht das. Ist auch toll. Die Erwartung ist da, ihr müsst. Ja, schön. Wenn man es weiß, kann man. Wenn man es nicht weiß, kann man es nicht. Wir wissen genau, was andere tun sollten und tun müssen, aber wo bleiben wir selbst denn? Ich würde das sogar so weit ausdehnen wollen, wo werden wir proaktiv, also vorher schon, nicht reaktiv. Die Beispiele, die Jesus aufführt, fordern uns heraus. Wer Gleiches mit Gleichem vergelten möchte, bleibt im System drin, des ewig Gleichen gefangen. Freunde bleiben Freunde, Feinde bleiben Feinde, Sünder bleiben Sünder. Ja, damit und all das läuft darauf hinaus, ich will das Gleiche zurückbekommen. Jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ich könnte das noch weiter ausdehnen, zu sagen, Fremde bleiben Fremde. Weil wenn der was will, kann der ja auf mich zukommen. Echt? Ich bin dem doch auch fremd. Warum sollte er mich ansprechen? Kann ich? Ja, dann müsste ich aber. Also, nicht um mich selber kreisen, sondern aus diesem System aus steigen. Da habe ich jemand Geld geliehen und bekomme es nicht zurück. Das habe ich manches Mal erlebt. Wo dann jemand mir hoch und heilig versprochen, ich brauche Geld für. Und es ist nicht zurückgekommen. hänge ich da jetzt dran? Bin ich jetzt nur enttäuscht? Oder segne ich die Person und sage, dann war das so. Ich investiere es sozusagen. Wie werde ich beim nächsten Mal reagieren, wenn ich dieser Person begegne? Oder wenn mich jemand wieder fragt, dann zu sagen, meine Erfahrungen, die sind so schlecht, wenn mich nochmal jemand um Geld fragt, bitteschön, never ever, läuft nicht. Also, es geht nicht darum, ein System zu unterstützen, sondern es geht um mein Verhalten angesichts einer konkreten Not, eines Menschen, dem ich in die Augen gucke, dem du in die Augen guckst. Wie können wir anders reagieren? Und da ist für mich so ein Stichwort, Grenzen zu überwinden. Und zwar erst die eigenen zu überwinden, den eigenen Horizont zu erweitern, die Position des anderen auch wahrzunehmen. Jesus ist zu den Menschen hingegangen, die gewohnt waren, ausgegrenzt zu werden, schief angeguckt zu werden, wo ein großer Bogen drumherum gemacht wurde. Sie wurden links liegen gelassen. Oder wie die Ostfriesen sagen würden, hail nicht ignoriert, also nicht mal ignoriert. Also, wo verlaufen deine Grenzen, wo du sagst, so bis hierher, hier Schluss mit lustig. Wo verläuft unsere Grenze? Wie können wir Berührungsängste abbauen, Sprachbarrieren bei Migranten, Kulturgrenzen, Religionsverschiedenheit? Wo haben wir Angst vor dem anderen, der Andersartigkeit? Und sind wir bereit, den Unterschied zu machen? Wir als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Wir als Menschen, die Jesus ähnlicher werden wollen. Spannend, herausfordernd. Und vielleicht kommt das im Letzten eigentlich der ultimative Schlüssel dazu. Ich finde das nämlich herausfordernd. Das Gebot der Nächstenliebe oder der Feindesliebe ist weder jüdisch noch mohammedanisch oder in irgendeiner anderen der Religion zu Hause. Viele halten das Gebot der Feindesliebe für den Kern des Christentums. Ist es das? Das Gebot der Feindesliebe? Der Kern des Christentums? Nein. Kern ist Gottes Liebe am Kreuz. Da sind wir, bei einer Liebe ohne Gegenleistung. Gott geht das Risiko ein, dass diese Liebe abgelehnt wird, ignoriert wird, mit Füßen getreten wird, lächerlich gemacht wird. Bis heute. Jesus wollte seinen Nachfolgern nicht ein neues moralisches Handbuch sozusagen in die Hand drücken. Keine Checkliste, keine To-Do-Liste. Tu dies, lass das. All das sollte nicht sein, sondern ihm ging es um etwas ganz anderes, um die Herzenshaltung von uns. Das, was uns von innen her verändert. Das heißt, ihr sollt so sein, weil Gott so ist. Gott geht mit allen Menschen großzügig um. Er schenkt ihnen seine Liebe. Er streckt ihnen die Hände in Jesus entgegen. Und weil Gottes Liebe nicht abhängig ist von dem, ob der Mensch sie erwidert oder nicht, soll auch unser Verhalten diese Freiheit widerspiegeln. Merkt ihr, das ist ganz schön steil, ne? Es ist herausfordernd. Das ist nicht mal so eben, nicht der Knopfdruck der Ultimative. Wir sollen barmherzig sein oder barmherzig werden, das kann man beides so übersetzen, wie unser Vater im Himmel ist. Er ist und wir können es werden. Dazwischen bewegen wir uns sozusagen, weil Gottes Barmherzigkeit, die möchte ich gerne, die brauche ich unbedingt. Auf die bin ich angewiesen, auf seine Gnade und Barmherzigkeit und Liebe. Aber der andere doch auch. Du doch auch, oder? In gleicher Weise. Also, da ganz der Vater zu werden. Ganz von Gottes Liebe abhängig, ganz von Gottes Liebe durchdrungen, ganz von seiner Liebe in Bewegung gebracht. Gott ist doch zu uns gekommen, nicht wir zu ihm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das kennt ihr alle. Vor uns so klar. Und ich sage hier, Ja, gerne, zu mir. Aber ich zu dir, zu dem anderen auch? Worauf warten wir noch? Wo hängen wir fest? Wo nehmen wir uns selbst so wichtig? Und diese Beziehung zu Gott zu überprüfen, wie sieht die aus? Ist das diese Beziehung, zu sagen, Gott, gib mir, ja gerne, danke für deine Liebe. Das einmal zu überprüfen, bevor ich das Letzte auch mit anschneiden kann. So sehr liebe ich die Person, dass ich bereit bin. Das fällt gar nicht so leicht. Wenn ich da meine Frau einsetze, gar kein Thema. Da bin ich zu vielen bereit. Aber wie sieht es aus bei den anderen? Ich sage jetzt mal die Feindbilder oder vielleicht noch nicht mal die Leute, die ich gar nicht so kenne. So sehr bin ich bereit, Liebe zu investieren, ohne Gegenleistung, ohne eine Erwartung, ohne dass da was zurückfließt, sondern einfach, weil ich mich dazu entscheide. Liebe ohne Gegenleistung, das ist nicht mal eben so. Liebe ohne Gegenleistung heißt, Grenzen zu überwinden. Und Liebe ohne Gegenleistung, ich bündel das, diese drei Dinge, einfach unerwartet ist sie. Sie ist anders und sie hilft uns, ganz der Vater vielleicht zu werden, irgendwann. Aber uns auf diesen Weg zu machen, ganz der Vater. So wie Jesus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer dich sieht, der sieht vielleicht etwas von dieser Liebe Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Vater nahegebracht hast und dass wir etwas erleben durften, als wir noch deine Feinde waren von dieser Liebe. Dass du dich investiert hast in uns Menschen, das Risiko eingegangen bist, dass wir dich ablehnen. Und das haben so viele bis heute. Herr, und du weißt, wo ich hänge, wo wir hängen, wo wir unsere Not damit haben, mit manchen Menschen, die uns quer liegen, die es uns unwahrscheinlich schwer machen, sie lieb zu haben. Und doch sind sie in deinen Augen liebenswert. Du hast dein Leben für sie gegeben. Herr, hilf du mir, hilf du uns, Liebe zu lernen, ganz dein Vater vor Augen zu haben. Und hilf du in aller Schwachheit, in allem Versagen, dass wir dich am Kreuz sehen, wo deine Liebe geblutet hat, wo die Nägel, nein, deine Liebe dich festgehalten haben. Danke für diese Liebe, die hält und trägt, befreit und erlöst. Amen.